aus einer Familie von Geflüchteten und bin eigentlich ein Drittel meines Lebens jetzt im Asylbewerberheim bin ich aufgewachsen. Ich fand's, also ich denke immer an das, was meine Eltern gesagt haben. In Krisensituationen weißt du, wer zu dir steht und ob wir zusammenstehen. Und jetzt sind wir im 12. Monat Krise. Und ich frage mich jetzt wirklich, wie unsere Gesellschaft jetzt aussieht, wie wir zusammenstehen. Und dann wir haben es, glaube ich, in 12 Monaten nicht geschafft, dass wir zusammenstehen. Es ist insbesondere bezüglich des 19. Februars, auch bis heute, auch wenn du das gerade eben benannt hast, sehen große Teile der Gesellschaft immer noch nicht das als das wesentliche Problem an. Also Rassismus. Das ist, glaube ich, schon eine ganz, ganz schwierige Angelegenheit, in der wir, glaube ich, stehen, auch als Linke. Also es ist so, dass wir es nicht geschafft haben, dem massiv etwas entgegenzusetzen und uns keine Einigkeit zu zeigen. Und das empfinde ich als sehr belastend in vielerlei Hinsicht.
Ja, es gab für mich einen kurzen Moment. Das war der Moment am Abend des 19. Februar diesen Jahres, als so um das Karoviertel herum und in die Schanze hinein bis zu 2000 Menschen zusammengestanden haben. In Wilhelmsburg soll das ähnlich gewesen sein.
Ja, ich war in Wilhelmsburg. Ich habe da auch gesprochen, ja.
Vielleicht erzählst du davon?
Also natürlich, es ist... Ich persönlich finde diese Momente sehr wichtig, die wir brauchen. Dass Hunderte, Tausende Menschen gerade in Corona-Zeiten einfach zusammenstehen. Es wären wahrscheinlich wesentlich mehr gewesen, hätten wir nicht Corona da gewesen. Gleichzeitig bin ich in diesen Kämpfen ja schon sehr relativ, ja, keine Ahnung, du bist schon länger da drin als ich. aber schon eine gute, mehr als so anderthalb Dekaden bin ich schon da drin. Und ich sehe immer schon, also ich nenne es so eine Art Eventisierung des Gedenkens und die Eventisierung des Zusammenstehens. Also sehr häufig habe ich das Gefühl, es geht zu bestimmten Daten, zu bestimmten Jahrestagen, zu bestimmten zu bestimmten Ereignissen. Also es ist sehr eventisiert und es ist vielleicht auch auch ein Kapitalismus des Gedenkens ist auch entstanden, dadurch, dass wir uns einfach auch in der Medienlandschaft zu Auflagen verkaufen. Und also man fühlt sich immer gut bei diesen Gedenken, wo man sich einmal zum Jahrestag trifft oder zu mehreren Jahrestagen. Und das finde ich per se gut, aber es ändert sich trotzdem strukturell sicher nicht, wenn wir nur an das Event bleiben. Ich denke das immer viel, weil das ja mich lange begleitet hat, mich heute an Gedenken von Rostock-Lichtenhagen. Das ist auch eine meiner wesentlichen Arbeiten, die ich gemacht habe, Rostock-Lichtenhagen. Bis heute haben wir es nicht geschafft, uns zu befreien von den Jahrestagen. Und glaube ich, wird uns bis, wenn wir nur so weiter uns noch weiter lähmen, überhaupt strukturell aufzustehen.
Strukturell aufzustehen wäre ein Stichwort, an dem wir weitermachen können. Was wäre, also ich habe zum Beispiel immer gesagt, in dieser Corona-Situation brauchen wir sowas wie einen Generalstreik, eine generelle Verweigerung des Mitmachens.
Ja.
Was hättest du für Ideen, für Gedanken zum Thema strukturell widerstehen?
Also ich, dadurch, dass ich aus einer Familie komme, die nicht nur von Rassismus betroffen ist, sondern sehr stark lange Zeit wegen Klassismus. Also so, wie gesagt, also bis ich 12 war, habe ich im Asylbewerberheim gelebt. Und danach auch. Also die kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn viele Leute sagen, ich kann mir es nicht leisten zu streiken. Es ist denn ich muss meine Familie durchbringen. Und das und ich glaube, ein Streik funktioniert auch nur, ein Generalstreik funktioniert, wenn es andere Strukturen gibt des Unterstützens. Also die müssen wir aufbauen. also so, ich wir beim Flozoplasma Festival haben wir zum Beispiel diese Sache, dass wir zum Beispiel schon letztes Jahr gemerkt haben, es gibt gar keine ProduzentInnen of Color. Die müssen wir erst einmal sozusagen ausbilden, also mit uns zusammenzuarbeiten. Es gibt in Hamburg, bis auf, glaube ich, meine Firma, keine einzige Kulturproduzentinnen-Firma, die sich in Kulturproduktion, also nicht nur kümmert, sondern den gesamten Produktionsprozess halt macht. Und das ist halt einfach so, wir können natürlich so viel sagen wie möglich, wir müssen diese Strukturen aufbauen und dann ist da eventuell, so, was du meinst, solche so Streikmomente überhaupt möglich. Wir können ja nicht streiken, weil wir sind ja gar nicht in den Strukturen drin. Denn wir würden uns ja selbst sozusagen ökonomisch komplett also so kaputt machen, wenn wir jetzt streiken würden. Und das ist halt... ich glaube, vor dem Streik müssen diese solidarischen Strukturen verzahnt werden. Und das ansonsten wird so ein Streik verpuffen.
Ja, das ist eine wichtige Anregung, nenne ich das mal. Mich erinnert das an zwei Dinge, wo du das gerade gesagt hast. Nämlich einmal... Wie sind Gewerkschaften entstanden und wann? Und wie lange haben sie gebraucht, überhaupt Wirkmächtigkeit zu erreichen? Und was war eine ganz wesentliche Aufgabe darin? Also heute, wenn vor allem Linke über Gewerkschaften etc. sprechen und sie nicht gleich in eine Weise auch weggeordnet haben, dann... wird von den Gewerkschaften vor allem ein politisches Statement erwartet, aber es wird nicht dahinter geguckt, dass zum Beispiel ein Streik Streikkassen braucht.
Ja, genau.
Ökonomische Absicherung. Dann auch sowas wie Abwehr gegenüber Streikbrechern, die ja sehr organisiert dann auch eingesetzt werden. Das ist aber schon ein viel späterer Schritt. Du nennst den Punkt Solidarität und Ausbildung. Die ersten Gespräche, die ich vor etwas mehr als einem Jahr geführt habe zu Corona, drehten sich darum, wie versorgen wir uns gegenseitig, wenn wir betroffen sind von Corona, in Quarantäne sein müssen oder vielleicht sogar im Krankenhaus oder ähnlich. Wie halten wir da Strukturen, Kontakte, Verbindung, Versorgung, solidarische Netzwerke aufrecht? Wie bauen wir sie aus? Da war Wilhelmsburg sehr beispielhaft mit der Poliklinik Vettel und Wilhelmsburg solidarisch. Geht das in die Richtung?
Ich glaube, es geht auf jeden Fall in diese Richtung. Und, ich glaube, ich würde es ein bisschen abstrakter nochmal sagen. So ein Jahr Krise, ein Jahr auch Aufbauen eines Festivals und hat mich Folgendes gelehrt. Und zwar, das Wichtigste in der Krise ist das Vertrauen. Wenn du kein Vertrauen hast, wenn du auch keine Strukturen des Vertrauens hast, dann wirst du untergehen. Es ist nicht, sind werden nehmen halt nichts und es wird sich auch weitergehen, nicht die ökonomischen Mittel sein, die uns vielleicht so kurzfristig durch die Krise bringen. Wenn wir jetzt relativ bald auch zum Beispiel zu Pleitewellen und alles Mögliche kommen werden, dann ist es das, dass wir Vertrauen haben, zusammen anpacken. Das ist das, was uns halten wird, das, was uns stärken wird. Und das ist und die Möglichkeit ist, die Gesellschaft nicht nur voranzubringen, sondern was aufzubauen. Ich glaube, das große Problem ist, was ich mittlerweile auch verstanden habe, dass gerade als ein Mensch, der zum Beispiel ein Festival aufgebaut hat, dass in manchen Menschen kannst du Revolution machen und in manchen Menschen kannst du aufbauen. Und das sind manchmal nicht die gleichen Leute. Und mit manchen Menschen kannst du marschieren und mit manchen Menschen machst du Stein für Stein ein Haus. Und das ist sehr komplex und wir müssen in eine, aber es braucht diese beiden, also es braucht die Leute, die nicht nur kritisch sind, sondern aufstehen, sondern auch hinterrücks, nicht hinterrücks, also im Hintergrund die Strukturen aufbauen, damit wir keine schlechtere Gesellschaft nach der Revolution haben. Und dass wir das alles Hand in Hand denken, dass wir alle zusammenstehen. Leute, die vielleicht nicht vorne marschieren, aufgrund von Persönlichkeit, dass sie es nicht schaffen, dass sie einfach andere Fähigkeiten haben. Das ist... Nicht jeder Mensch kann Che Guevara sein, hat mir letztens jemand gesagt. jemand muss auch aufbauen. Und ansonsten wird die Revolution deren Kinder fressen. und das hat mich sehr bewegt. Das ist vielleicht auch eine Sache, die ich jetzt natürlich merke, so mit 30ern, dass es auch darum geht, ich meine, so einen Aktivismus der Sanftheit aufzubauen. Also es ist so, wenn 12 Monate Corona es nicht geschafft hat, dass unsere Gesellschaft die Revolution vorbringt, dass auch der Kapitalismus bei weitem noch nicht zusammenbricht, wie zum Beispiel im letzten März selbst irgendwelche Parteien schon irgendwie angesprochen haben, eventuell bricht der Kapitalismus zusammen. Das ist nicht passiert und der ist einfach, brauchen wir ja auch noch Formen des Aktivismus der Sanftheit, dass wir wie wir zusammenstehen und etwas aufbauen.
Großartige Worte, Tanti. Zumal ich gerade mal wieder eines der Bücher gelesen habe, aus denen die Geschichte von Menschen spricht, die tatsächlich gefressen worden waren von ihren Revolutionen. Mhm. Gerade eben habe ich dieses Buch abgeschlossen, also vor 3 Tagen oder so. Und immer wieder taucht diese Frage auf, wie konnte es dazu kommen? Und du hast, glaube ich, jetzt gerade auch ein paar ganz ungeahnte Hinweise dazu gegeben, die darin münden, Aktivismus der Sanftheit, die aber ja heute bereits von größter Bedeutung sind. Also dieses, wir warten mal, bis die Revolution kommt und dann passiert's. Oder eigentlich nur immer ein linkes Verständnis, was sagt, naja, der Kapitalismus bricht sowieso zusammen in der nächsten Krise und in der nächsten und in der nächsten. Ich kenne Leute, die seit Generationen von jeder Krise genau das erwarten, aber gar nicht dahinter schauen, dass der Kapitalismus an sich Krise ist und auch nur funktioniert über Krisen und Krisenhaftigkeit, über Zerstörung. Und wir erleben gerade Ausmaße, die wir alle noch nicht gekannt haben. Und wissen, dass das mit der Klimakrise zusammengeht und dass da etwas auf uns zukommt, was von dem wir gar nicht denken können. Ich wundere mich dann immer, dass das in irgendeiner Weise progressiv gewendet werden könnte. Ja. Also kommt es heute darauf an, Lösungen zu entwickeln, Gedanken zu entwickeln, Zusammenhänge zu entwickeln und Zusammenhänge zu denken. Aktivismus der Sanftheit gefällt mir sehr in dem Kontext.
Also ich frage mich manchmal, also gerade im letzten Jahr, es ist so gerade, wo, ich kann gar nicht beschreiben, wie sich das anfühlt, etwas aufzubauen, was dann, wie du meinst, es dann irgendwie Erfolg hat, wovon wir überhaupt gar keine Ahnung hatten, dass Leute das sich so dafür interessieren würden, dass während alles um einen herum zusammenbricht. Das ist, ich kann dir gar nicht sagen, wie sich das anfühlt. Das ist also während man etwas aufbaut und hat einen Erfolg und gleichzeitig so tolle Menschen um einen herum in Burnout verfallen und Depression verfallen, die Firmen zusammenbrechen. Also das es hat immer ein Beigeschmäckle. Wenn natürlich freue ich mich, dass Fructoplasma super funktioniert hat und dass wir etwas aufbauen konnten, aber es hat, egal was ich jetzt sage, es hat einen Beigeschmack. Es ist, weil es gleichzeitig auch bedeutet, dass was anderes gestorben ist. Das ist halt, zusätzlich glaube ich, ist im Laufe der Zeit auch, also ein Verständnis, habe ich glaube ich ein Verständnis dafür bekommen, was es bedeutet, Also ich frage mich, was der revolutionäre Schritt in der Krise ist. Ist der revolutionäre Schritt die Revolution oder ist es der revolutionäre Schritt, zusammenzustehen? Und ich frage mich das in letzter Zeit sehr häufig. Vielleicht ist die Revolution viel leiser, als wir glauben. Es ist so, jedenfalls die Revolution, die wir vielleicht brauchen. Vielleicht ist die Revolution, die Entwicklung von Lösungen, die Entwicklung, also vielleicht ist das der revolutionäre Schritt. Aber das ist kein im klassischen Sinne Revolution. Und vielleicht, frage ich mich sehr, sehr, sehr häufig. Es ist vielleicht eine Revolution, die keine Helden hervorbringt. Und das ist vielleicht gut so.
Ja. Das konfrontiert dich selbst mit dem Che Guevara-Symbol. Ja. Das weißt du wahrscheinlich.
Nein, oder keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ehrlich gesagt weiß ich es nicht.
Naja, man hat ihn nicht persönlich kennengelernt.
Ja.
Und das macht vielleicht nochmal einen Unterschied. Mhm. Weiß eigentlich nur, was über ihn gesprochen wird.
Ah, und, ja. So meinst du das? Okay, gut. Ja, ja. Das ist das, ja. Hm?
So, das, wie wird ein Mensch zur Ikone, zum Symbol sozusagen und dann auch zu einer Leitfigur von einer weltweiten Bewegung, die aber ins Fatale kippt am Ende oder im Prozess selber. Die Fragen, glaube ich, die du da gerade aufgeworfen hast, ich hoffe zumindest, da es mir teilweise ähnlich gegangen ist in diesen 12 Monaten und du auch am Festival selber auch festmachst, was ist die andere Seite des Erfolges? Du hast ja so Worte wie Burnout und Überforderung mitgenannt. Fragen, die daraus entstehen, hoffe ich, dass die an vielen Stellen sich auftun.
Also ich glaube so, dass gerade auch, weil das mitten in der Krise etwas aufzubauen, das war es war teilweise unmenschliche Bedingungen. Und ich glaube, dass das ein ganz großes Problem dabei ist, dass wir natürlich jetzt den Erfolg sehen. Ich aber absolut kritisch mich fragen muss, was ein menschliches Festival? Also wir haben wirklich unmenschliche, wir haben uns teilweise selbst sehr überfordert, deshalb gerade auch wegen in der Krise und so. Und ich frage mich, war vielleicht fürs erste Jahr gut, aber das Ziel ist eigentlich kein erfolgreiches Festival zu machen, sondern ein menschliches. Und ich glaube, dass das vielleicht auch, wenn wir auf abstrakter Ebene natürlich sprechen und natürlich ich arbeite in diesem menschlichen Festival, das wird vielleicht noch ein bisschen dauern. Ich hab das Rezept noch nicht gefunden. Aber die Frage ist, ist die Revolution die Revolution oder ist die Revolution die menschliche Gesellschaft? Und ich glaube, ich muss für mich in dem Prozess des letzten Jahres innerhalb auch von Corona, wo einfach so viel zusammengebrochen ist, auch und wir sind immer noch privilegiert in Deutschland, also so doch letztendlich sagen, dass für mich der revolutionäre Schritt die menschliche Gesellschaft ist ich möchte dran arbeiten. Ja.
Ja. Tatsächlich ist in jeder Revolution diese Stimme auch da gewesen. Also durch alle Geschichtsbücher und Erzählungen.
Ich habe das ja nicht erfunden.
Ja, das war jetzt nicht die Intention, dir das abzusprechen, sondern eher ganz im Gegenteil. Wir müssen irgendwie, denke ich jedenfalls, Wege, Gedanken, Entwicklungen finden, in denen dieser Gedanke nicht mehr wegzumachen ist. Und wir wissen ja, dass eine gesellschaftliche Veränderung auf nicht nur auf Widerstände, sondern auf absoluten Unwillen auf Verteidigung von Privilegien, Interessen, Profiten und so weiter stößt und dass dabei jede Brutalität denkbar ist und dennoch diesen Gedanken nicht zu verlieren, ihn im Gegenteil stärker zu machen, das wäre ja auch schon der Weg irgendwie. Mhm. Ja. Hast du eine Idee?
Oh, ich weiß es nicht. Das ist eine große Frage. Ich glaube, dass es eine Grundfrage des Menschlichen ist, zu fragen, wie kann ich menschlich sein? Denn wir haben, glaube ich, eine Geschichte, eine Menschheitsgeschichte, die nicht, ich nenne es mal, die Qualitätskriterien des Menschlichen also bestehen würde. Und das ist, glaube ich, dann eine für mich verbunden mit einer nicht nur Grundsatzfrage, sondern auch einer Selbstreflexion von dem. Also uns da können sowohl, ich würde mal sagen, also ich, alle Gesellschaftsformen schon sagen, dass sie es gibt bis heute keine Gesellschaftsform, denke ich, die sagen, die von sich behaupten kann und bis wo man eine Checklist hat, das alles menschlich. Und da haben wir, glaube ich, als Linke auch noch total viel zu tun. Dass wir dafür noch keine Lösung haben. Und ich finde, das beginnt jetzt in Corona, da vielleicht auch einfach in den kleinen Schritten. So hast du es eben gesagt, wie kann man sich unterstützen gegenseitig bei Corona? Ich glaube, da beginnt es schon. Wenn wir das im Kleinen nicht wissen, dann wissen wir es auch nicht im Großen. Wenn das Kleine nicht das Große repräsentiert, dann ist die große Idee der Revolution eigentlich leer. Und deswegen bedeutet das eigentlich, also ich bin sehr stark von dem, das wissen vielleicht die ZuhörerInnen ja vielleicht noch nicht, also ich bin schon recht von einem gewissen politischen Buddhismus beeinflusst und ich denke, dass das eine praktische Übung des Aktivismus der Sanftheit jeden Tag wichtig ist. Die Revolution nicht in dem Gedanken der Revolution ist, sondern in der aktiven Praxis der kleinen Unterstützung.
Ja. Vor ungefähr 2 Minuten, als du gesprochen hast, ich weiß gar nicht mehr genau, was es war, ist ein Gedanke, eine Erinnerung in mir hochgekommen aus deinem Stück Das Sonnenblumenhaus oder Sonnenblumenhaus.
Ja.
Nämlich, wie die Menschen, die drinnen gewesen sind, sich den Weg nach draußen gebahnt haben, indem sie oben in dem Haus Türen durchbrochen haben zu Nachbarstockwerken und gleichzeitig gewusst haben, dass sie jederzeit den Angreifern gegenüberstehen könnten und dass das Lebensgefahr auch weiter bedeutet, selbst wenn sie dem Feuer entkommen sind und darauf vorbereitet waren, auf diese Situation. Und ich habe so spontan in meinem Kopf, im Kontext dessen, was wir besprochen haben, den Gedanken weiterentwickelt, was ist in dieser Situation die Situation der Solidarität, der Moment der Solidarität, auf den es angekommen wäre, wäre es zu dieser Konfrontation gekommen?
Oh, das ist eine große Frage, das ist so hypothetisch.
Naja, ich habe ein paar Gedanken dazu parallel entwickelt. Es gab zum einen den Begleiter, der Flüchtlingsbeauftragter der Stadt Rostock gewesen ist, der auch viel getan hat dafür, dass das Ganze dann später öffentlich geworden ist, sozusagen in der deutschen Mehrheitsgesellschaft wohlgemerkt öffentlich geworden ist. Den gab's. Es gab die Leute, die draußen waren, aber unentschlossen, die solidarischen Leute, unentschlossen, sich dem Mob entgegenzustellen, schon angefangen bei dem Beginn des Feuers, die eigentlich aber auf eine Idee, und die würde ich als Verbindung sehen, zwischen beiden Gruppen, drinnen und draußen, eine Idee davon gebraucht hätten, ja. Was zu tun gewesen wäre in dieser Situation. Diese Verbindung, also dieses Netzwerk, wäre ein solches Moment der Solidarität.
Ja, es wär's, also ich finde es auch ganz interessant, wenn du das Stück, wenn du dich noch daran erinnerst, es gibt diesen Moment, wo beschrieben wird, dass die deutschen Kolleginnen nach Rostock-Lichtenhagen Bockwurst für alle Leute gekauft haben. Also es geht, also ich finde, das zeigt für mich ganz viel. Also es hat sich nicht wirklich jemand um diese Leute gekümmert, sondern die deutschen Kolleginnen haben einfach Bockwürste für sie gekauft, damit sie was zu essen haben, weil niemand hat darüber nachgedacht, also den Menschen Essen zu geben. Und ich glaube, das ist für mich ein Moment der Aktivismus, der Sanftheit, dass ich also da zu sein. Also es ist in dem Moment. War es wahrscheinlich nicht wichtig, vorne zu stehen und gegen Nazis zu kämpfen, sondern den Leuten was zu essen zu geben und ihnen die Angst wegzunehmen, sie zu stärken. Und ich glaube, natürlich muss es beides geben. Aber es geht, glaube ich, auch um es geht darum, dass wir auch Menschen brauchen, die zu einem stehen.
Ja, aber das ist vielleicht kulminieren beide, ja, gerade in dieser Person dieses damaligen Flüchtlingsbeauftragten, genau. Vielleicht diese Verbindung geschaffen hat. Und für zukünftige Situationen sollen das mehr sein. Mhm. Und über diese Person, über jetzt so abstrakt nenne ich das mal Schnittstelle, so menschliche Verbindung, sollen ganze Gruppen miteinander in Vernetzung kommen.
Ja, aber es ist so, Netzwerk ist so ein großes Wort. Es geht auch darum, in Netzwerk die menschliche Begegnung zu üben. Also so, zum Beispiel, mir wird immer ganz gesagt, so, du hast ein ganz tolles, großes Netzwerk, gerade im kulturellen Bereich. Und ich persönlich denke mittlerweile, dass es gar nicht so viel wert ist, so viele Telefonnummern zu haben, wen ich anrufen kann oder so, wenn ich nicht regelmäßig mit den Leuten in Kontakt komme und sie einfach verstehe, was sie brauchen und was eventuell auch ich brauche. Es ist, weißt du, es ist und das ist nicht nur auf dem Bereich der ökonomischen Mittel, sondern auf dem Bereich, also gerade jetzt in Corona, in der Krise, geht es darum, die Komplexität jedes einzelnen, ich nenne es mal Schicksals, in dem wir hier stecken, jeder einzelnen, ich nenne es mal Hölle, in der wir stecken, zu verstehen. Und ich glaube, dass es, weil selbst wenn Leute, die irgendwie sagen, so ökonomisch, also es gibt Leute, die von der Krise profitiert haben, das wissen wir. Aber die meisten halt nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und das Schlimme daran ist einfach, wenn du dich erinnerst, vor 2 Jahren saßen wir zusammen, ja, weil ich auch normal eine Morddrohung bekommen habe in der Zeit, so, und dann noch ein paar Umschläge und dann kamen auch ein paar Drohungen dazwischendurch. Das große Problem ist, so im Nachhinein und jetzt so nach mehreren Jahren Drohungen zu bekommen, wenn es geschieht, kann ich nicht ausdrücken, was ich brauche. Und es ist auch eigentlich nicht die Aufgabe des Opfers oder des Menschen, die Unterstützung braucht, erstmal seine Position zu reflektieren und zu verstehen, was man braucht. Das ist toll, wenn man das kann. Aber es ist, wenn du das verstehst, bist du eigentlich schon fast aus der Krise raus. Das bedeutet auch für uns, die aktiv sind, die auch teilweise in privilegierten Positionen sind. Und ich persönlich bin mittlerweile in einer Position, wo ich verhältnismäßig privilegiert bin. Das ist nicht mal so wie vor 15 Jahren oder so. Das bedeutet für uns auch, und das ist für mich auch Aktivismus der Sanftheit, früh zu verstehen, was andere Menschen brauchen, damit sie aktiv werden können. Es ist selten nur einfach nur die Streikkasse. Es ist das auch, auf jeden Fall, die ökonomischen Mittel, sehr, sehr wichtig, ohne das geht's nicht. Aber es geht auch um mehr. Es geht auch um die Frage, Ja, nach Würde und die Frage nach, auf Englisch, mir fällt gerade das deutsche Wort nach Purpose. Also so, also einen Menschen, also den Sinn darin nicht nur zu sehen, sondern auch, dass sie ihn also spüren. Und ansonsten glaube ich, keine Ahnung, wird auch ein Aktivismus zerbrechen, wenn wir nicht alle uns gegenseitig, also wenn wir nicht alle wissen, nicht nur warum wir es machen, sondern auch nicht nur davon überzeugt sind, sondern auch davon überzeugt sind, dass es wichtig ist, dass wir uns begegnen, zusammenstehen.
Ich glaube, ich verstehe sehr gut, was du damit sagst. Nämlich, also so ganz banal gesagt, die entfremdeten Formen überwinden.
Ja.
Auch eines linken Aktivismus. Also die gesellschaftlich mitgebrachten Formen im Hier und Jetzt bereits aufzuheben.
Ja. Also deswegen glaube ich, bin ich auch sehr stark von dem, ich nenne es so politischen Buddhismus halt, beeinflusst. Mhm. Das ist, deswegen meinst du im Hier und Jetzt, das Jetzt ist die Revolution. Also du kannst den revolutionären Schritt, dazu braucht man, muss man nicht auf die Zukunft warten.
Ja.
Also den kannst du jetzt machen.
Ja.
Und da ist nur die Frage, was ist revolutionär dann? Und diese, ich glaube, dass es deswegen auch eines täglichen Übens braucht, also des Zusammenstehens. Nicht des Eventisierens von Demonstrationen, die sehr wichtig sind. Das sind die Momente, wo wir es nach außen zeigen können. Aber ich bin mittlerweile fest davon überzeugt, dass der revolutionäre Schritt ist, der unsichtbare ist. Das ist der, wenn niemand hinschaut, dass wir zusammenstehen.
Ja. Ein guter Punkt, um zum Festival zu kommen, zu dem Call-out, Dante. Ich lasse dich einen kleinen Moment alleine, wenn das okay ist.
Ja.
Und du trägst vielleicht den Hörern und Hörern schon vor, wie der Plan für das Fluktoplasma dieses Jahr ist. 2021, Fluktoplasma 2021. Die Grundidee mit dem, was du ja schon angedeutet hast,
ja.
Was sich entwickeln soll aus den Erfahrungen des Vergangenen.
Im letzten Jahr Fluktoplasma, also wir haben einen Dreijahresbogen. Im letzten Jahr wollten wir über die Hölle sprechen. Wir wollten über die Schieflagen der Gesellschaft sprechen. Wir wollten aufzeigen, die Wunden der Gesellschaft sehen. Deswegen haben wir über Rassismus gesprochen. Wir haben über Anschläge gesprochen. Wir haben über die Traumata unserer Gesellschaft. Unser Problem. Und wir wollten im ersten Jahr mit einem Faust in die Fresse zeigen, was in unserer Gesellschaft ist. Und wir wollten es nicht nur einfach im Internet zeigen, wir wollten es in die Institutionen reinbringen. Das war unser erster Schritt. Also unsere Themen, die wir haben, also als eine diverse Stadtgesellschaft, all diese Wunden in die Räume der großen Institutionen bringen und in die Räume der Communities. Dieses Jahr geht es sehr stark um den Konflikt und die Aushandlung. Also das ständige Aufzeigen von Wunden reicht nicht. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie heilen wir die Menschen? Und wie streiten wir? Wie versuchen wir, eine bessere Gesellschaft zu gestalten? Also hier geht es sehr stark um die Aufbruchlinien in der Gesellschaft und das Zusammenbauen, das Handwerk und das Aufbrechen von gesellschaftlichen Lagen. Um nicht das Aufbrechen per se, um das Aufbrechens willen, sondern um Energien und Potenziale aufzubauen, zum Bauen. Im Sinne von, also Fluktoplasma ist Fault Lines dieses Jahr. Die Bruchlinien in der Tektonik des, unserer Gesellschaft zu zeigen und das Verschieben, das aktive Verschieben. Und deswegen sehe ich dieses Jahr Fructoplasma als das Jahr des Bauens im Sinne von Konstruktion ist auch immer eine Form von Destruktion. Also du musst immer etwas zerstören, um am gleichen Stadt, gleichen Moment etwas aufbauen zu können.
Auch das ist Revolution.
Ja. Und das ist für mich auch Fructoplasma. Für mich geht es um nichts weniger als eine bessere Gesellschaft aufzubauen. Also es ist so, natürlich nehmen wir auch dann, also brauchen wir dadurch auch ökonomische Mittel und so. Und deswegen sind wir manchmal, also ich hatte letztes Jahr auch schon den Vorwurf, dass wir ja dadurch, dass wir das machen, ja den Kapitalismus ja noch zusätzlich aufbauen. Also so in dem, das ist natürlich, aber das ist für mich sehe ich das, also ich habe die Möglichkeit, tollen KünstlerInnen Ressourcen zu geben. Also es, das ist eigentlich das, was von vielen AktivistInnen ja natürlich auch verlangt wird. Und das sehe ich natürlich auch in meiner Aufgabe. Deswegen ist es auch, es wäre schön, wenn sich viele Leute bewerben, damit ich ihnen Geld geben kann, damit ich teilen kann. Das ist die Idee. Für mich ist Fructoplasma kein Festival. Für mich ist Fructoplasma ein Support-System. Und natürlich gibt es dann immer so, es gibt wie bei allem, da muss ich den vielen Leuten KritikerInnen natürlich recht geben. Ich habe nur einen gewissen Topf. Ich wünschte, ich hätte endlose Mittel. So, und deswegen gibt es da auch Exklusionsmechanismen. Da kann ich nichts gegen sagen. Stimmt. Aber gleichzeitig kann ich manchen Leuten etwas geben und nicht nur zum Beispiel ökonomische Mittel, sondern auch symbolisches Kapital. Und das ist etwas, was ich ein bisschen gelernt habe. Ich habe gelernt im letzten Jahr, dass, also wenn wir jetzt wieder abstrakt kommen von Fructoplasma, ich habe gelernt, dass das, was Institutionen gut können, das Verstehen, was symbolisches Kapital bedeutet, und auch Vitamin B. Sie investieren teilweise sehr viel Geld in symbolisches Kapital, zur Reproduktion von symbolischem Kapital und das ist, glaube ich, etwas, was irgendwie merkwürdig ist, weil wir die ganze Zeit über ökonomisches Kapital sprechen, weil wir den noch nicht an den Punkt gekommen sind, gerade als BIPOC-KünstlerInnen, dass uns ökonomisches Kapital egal ist, um es in symbolisches Kapital zu investieren, das wiederum ökonomisches Kapital, in ökonomisches Kapital transformiert wird. Total abstrakt, sage ich jetzt gerade so. Aber das kennen Institutionen sehr gut, dass über die Jahrhunderte, in denen sie es eben halt gibt, dass sie es verstanden haben. Und das ist etwas, woran wir ran müssen. Das ist, es wird, wenn, selbst wenn wir zum Beispiel den revolutionären Schritt machen, die, sagen wir so, das gestern hatte ich in einem Think Tank, wo ich drin bin, die Idee, so allen großen Institutionen das Geld abzudrehen. Das wird das nicht enden, weil weil sie so viel symbolisches Kapital haben, dass sie eben mal anderswo Geld bekommen.
Mich erinnert das an Bitcoin.
Genau, ja. Also das ist halt, ich glaube, das ist zu einfach.
Klar. Die diversen Vermittlungsschritte da drin sind nicht mitgenannt.
Nee, und das ist halt, ich glaube, es ist sehr wichtig, das ist auch ein Aktivismus der Sanftheit. Natürlich können wir über Streikkassen sprechen, alles Mögliche, was total wichtig ist, diese ökonomischen Mittel aufzubauen, aber so funktioniert dieser Kapitalismus hier nicht. Er funktioniert sehr stark durch die erstmal so persönlichen Connections, die man hat, also als Institution mit bestimmten Milieus. Und ich glaube, dass wir da dran müssen, das alles aufzubrechen.
Ja, auf jeden Fall. Aber Corona hat eben mich zum Beispiel auch nochmal krass drauf gestoßen. Die Krise führt dazu, dass Menschen sterben.
Ja.
Und zwar nicht an Corona, sondern an Kältetod beispielsweise auf der Straße oder viele Dinge, die im Zuge der Corona-Krise offengelegt worden sind. Mhm. Also einfach verhungern. Ja. Und dann brauchen wir uns die Situation nur hier anzuschauen, aber wenn wir weltweit gucken, was das für Folgen hat. Deswegen, aber das hast du ja implizit und vorhin explizit auch gesagt, es ist beides. Die materielle Sicherheit oder Versicherung und die symbolische in der Aufhebung bisheriger Vergesellschaftungsformen.
Also das liegt einfach daran, dass wir dass ganz viele Menschen einfach nicht das Privileg haben, über symbolisches Kapital über nachzudenken. Dass aber symbolisches Kapital stellenweise viel wertvoller geworden ist als ökonomisches, ist an diesem Schritt sind, glaube ich, ganz viele, also dieses Privileg haben viele Menschen noch nicht mal das überhaupt ansatzweise auszuspielen. Und, und symbolisches Kapital drückt sich dadurch aus, dass eben mal zum Beispiel sehr viele Milieus, Gruppen von Menschen keine Lobby haben, um dieses symbolische Kapital mal zu spielen. Symbolisch, wenn man kein symbolisches Kapital hat, daran kann man sterben in Deutschland.
Ja. Wir haben noch ein zweites Thema, das aber eng verknüpft ist, würde ich sagen, mit vielem des bisher Versprochenen. Und das ist das in der Corona-Krise wieder sichtbar gewordene, massiv und militant vorhandene rassistische Ressentiment. Mhm. Hier jetzt auf asiatisch gezeichnete, gelesene Menschen, denen durch irgendwas, also durch irgendeinen Deutschen oder Weißen, weil weltweit kann man, glaube ich, sagen, Weißen, Überlegenheitsreflex, keine Ahnung, zugeschrieben wird, dass sie die Täter der Corona-Krise sind.
Ja.
Wie auch immer das funktioniert, es funktioniert und es führt zu krasser Gewalt.
Ja, also ich kann mich erinnern, als es war, glaube ich, der 16. März letzten Jahres. Ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall, so, als der erste Lockdown gekommen ist, da habe ich noch in einem Stadtteilkulturzentrum kuratiert. Und dann bin ich rausgegangen und man hat zu mir gesagt, also, bring nicht das Virus, Chinamann, bring nicht das Virus, Chinamann. Also sonst, das war dann auch so, ich habe in die Tage davor, habe ich, glaube ich, jeden Tag 3-4 Stunden telefoniert mit Leuten, die angegriffen worden sind. Es ist die von Handwerkern, die gekommen sind und eigentlich zur Reparatur gekommen sind und die einfach verweigert haben, die Reparatur, oder beleidigt haben. Das ist unsichtbarer geworden zu einem Teil, weil wir natürlich dann irgendwie uns nicht mehr so stark begegnen wegen der Homeoffice-Situation und alles Mögliche so, also wenn man überhaupt ein Homeoffice hat, aber es ist so, es war ständig da, es gibt Gruppen, wir sind ja auch teilweise vernetzt, also Sachen Berlin, Angriffe in Berlin, also auch ja, Leute, die einen auch teilweise bespucken. In dieser Situation ist. Ich persönlich muss sagen, dass ich in letzter Zeit dadurch, dass ich in der dieses Festival leite, nicht mehr so häufig von Kolleginnen eben halt angeschnauzt und beleidigt werde, aber da sprechen wir wieder von Privilegien des symbolischen Kapitals. Aber natürlich ist es natürlich da. Letztendlich ist es so, es war die ganze Zeit da. Und jetzt schämen sich die Leute noch nicht mal, das zu zeigen.
Ein krasser Satz. Das heißt, sie trauen sich wieder. Gibt irgendein Lied, wo die Zeile drin vorkommt, sie trauen sich wieder. Ich glaube, von den goldenen Zitronen. Mhm. Und dieses sie trauen sich wieder sollte sehr, sehr wach machen, weil dahinter steckt die Absicht, zu töten, zu verletzen, zu entwürdigen. Und das passiert in einzelnen Schritten, verknüpft oft auch damit, dass dann ganz schnell gesagt wird, naja, Einzeltäter, einzelne ja. Fälle. Wir können, glaube ich, an dieser Stelle nur darauf aufmerksam machen, dass diejenigen, die uns zuhören, ihren Blick dahin richten und ihr Gehör und ihre Sinne und diese Situation mehr wahrnehmen als bisher.
Und eingreifen.
Eingreifen, wenn es passiert.
Wenn es passiert, also das ist, wenn so etwas passiert und man steht alleine, das ist so ein furchtbares Gefühl. Und wenn, insbesondere wenn alle Leute dann einen auf einen blicken und dann im Anschluss sagen, Entschuldigung oder sonst so, dass dir das passiert ist oder so, das ist, das hilft kein bisschen. Es, wenn da keiner eingreift, dann hat man auch ein bisschen mitgemacht.
Das Eingreifen beginnt ja auch schon früher oder die Notwendigkeit an jedem Frühstückstisch oder Mittagstisch oder in der Kneipe, wenn solche Sätze fallen,
ja.
die in diese Richtung gehen, zu widersprechen,
ja.
um damit deutlich zu machen, okay, jetzt weiß ich das, dass du so denkst, wage es nicht.
Ja, das so. Ist und das ist ein erster Schritt. Und gerade aber jetzt, in dieser herausfordernden Zeit, wird der Küchentisch nicht ausreichen. Das braucht mehr. Insbesondere wenn zum Beispiel Frauen auch ermordet werden. Menschen auf der Straße nicht nur bespuckt, sondern auch verprügelt werden. Das ist einem Kollegen passiert. Was soll ich sagen?
Okay, Dante, wir werden dieses Thema, darauf haben wir uns schon verständigt, jetzt stärker in den Blick nehmen. Wir werden auch andere Menschen nochmal hören hier bei uns, die über den Rassismus gegen asiatisch gelesene Menschen sprechen werden auf FSK, damit es deutlich wird nach draußen.
Ja.
Und damit vielleicht auch ein Signal gegeben wird an Betroffene, es lohnt sich zu sprechen, es lohnt sich öffentlich damit umzugehen. Und es gibt uns die Möglichkeit, uns vielleicht auch, ich benutze das Wort nicht, vernetzen, weil du hast es nochmal sehr viel feiner auch ausgebreitet, sich in Zusammenhänge zu entwickeln, die auch das sehr ernst nehmen und in ihre Lebenspraxis sozusagen mit einbauen. In ihre Lebenspraxis, die eben auch eine politische Praxis ist.
Genau, und das wollte ich gerade sagen, es ist nicht, also ich glaube, und das ist für mich sehr wichtig, also wenn wir über Aktivismus des Anfangs sprechen, Linkssein ist keine Theorie, es ist eine alltägliche Praxis. Und die muss jeden Tag geübt werden. Und da kann man noch so viele Bücher lesen, wenn man dann, wenn es nicht darauf ankommt, nicht unterstützt und hilft, dann muss man sich selbst reflektieren, um es nicht zu sagen.
dann muss man sich selbst reflektieren, damit genau an der Stelle hast du auch das Schlusswort gesprochen, Dante. Vielen Dank für deinen Besuch.
Immer schön hier zu sein.
Ich habe mich sehr gefreut und freue mich sehr, dass wir das wieder gemacht haben.
Ebenfalls.
Wir setzen es fort.
Machen wir.